Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. Eigentlich keine News, aber falls Sie es noch nicht wussten, die Gletscher schmelzen. Während Außenminister Heiko Maas sich davon mit Basecap und Sonnenbrille in der Arktis überzeugt, denkt US-Präsident Donald Trump jetzt an die frei werdenden Ressourcen von morgen. Einfach mal Grönland kaufen und sich so durch die Eisschmelze frei werdende Bodenschätze sichern. Vorher müsse man aber dann noch kurz mit Dänemark, Zitat, ein bisschen reden. Immerhin gehört Grönland zu Dänemark. Und das soll auch so bleiben, wie dessen Regierungschefin nun betont. Die Klimakrise macht also nicht nur im Zusammenhang mit Greta Thunberg mal wieder Schlagzeilen. Und welche Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch? Da setzen Medien vor allem auf individuellen Konsumverzicht. Hier eine Plastiktüte weniger, dort ein Schnitzel, das lieber im Supermarkt zurückgelassen wird. Journalistinnen und Journalisten hätten zu wenig das große Ganze im Blick, beklagen Wissenschaftler. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexander Filipowitsch gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Ihn habe ich gefragt, ob in der Medienberichterstattung zu wenig auf Industrie und Wirtschaft, kurz auf strukturelle Gesamtzusammenhänge geschaut wird.
Ja, ich glaube, dass man das so sagen kann. Allerdings passiert das natürlich nicht ohne Grund. Denn die Medien bereiten die Nachrichten dieser Welt so auf, dass sie gerne gehört, gelesen und angeschaut werden. Und da sind natürlich individuelle Fragen und Probleme, die man an Personen festmachen kann, sehr viel besser geeignet. Und deswegen ist das große Ganze, was sehr kompliziert ist und auch wissenschaftlich ist, tritt das oft in den Hintergrund.
Dem könnte man entgegenhalten, dass mit den Protesten im Hambacher Forst und auch mit den anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands ein Ende des Kohleabbaus und diesbezügliche Infrastrukturreformen in den letzten Monaten thematisch Dauerbrenner sind.
Das stimmt. Also überall da, wo es national wird und wo es dann Wahlen betrifft, spielt das eine Rolle. Wir haben ja auch in den anspruchsvollen Medien, haben wir ja auf den Wissenschaftsseiten, auf den Wirtschaftsseiten oder auf den Innenpolitikseiten, haben wir ja anspruchsvolle Informationen dazu, wo es auch eingeordnet wird in das große Ganze. Aber wenn wir jetzt das, was die Menschen beschäftigt, was auf der Seite 1 steht und was in den populären Medien gebracht wird und was im Internet vor allen Dingen dann auch angeklickt wird, das sind natürlich die Geschichten, wo es um Personen geht, wo es um Drama geht und wo es um Heldengeschichten geht.
Wird denn auch zu wenig über Postwachstum diskutiert, also über alternative Modelle des Wirtschaftswachstums?
Ja, was heißt zu wenig? Natürlich sind das die wichtigen Dinge und es ist, also dass man darüber nachdenkt, was eigentlich gutes Leben bedeutet und ob wir so weitermachen können wie bisher. Das sind bloß wirklich anspruchsvolle Themen, genauso wie es anspruchsvolle Themen sind, dass wir in Deutschland natürlich nur einen kleinen Beitrag leisten können für die Gesamtweltklimaproblematik. Aber natürlich ist sozusagen Nähe, auch räumliche Nähe, immer ein Nachrichtenfaktor. Also das heißt, die Nachrichten, die mit uns sehr eng zu tun haben, werden natürlich prominenter platziert. Und deswegen kann der Eindruck entstehen, dass die Medien nur die kleinen Stücke bringen. Aber wenn man genau hinschaut und auch sich die anspruchsvollen Stücke anguckt, dann geht es natürlich auch um die großen Fragen. Bloß, wer liest das? Also wer liest das Dossier über 3-4 Seiten über Postwachstumstheorien? Das ist nicht so richtig mitreißend. Aber natürlich, wir aus einem wissenschaftlichen, rationalen Standpunkt würden wir sagen, wir brauchen wirklich kluge kollektive Entscheidungen.
Vor Jahren gab es im Deutschen Bundestag schon eine Enquete-Kommission zu zukunftsfähiger Finanzpolitik. Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität hieß die, Abschlussbericht aus dem Jahr 2013. Trotzdem wird das Thema weiterhin mit der Kneifzange angefasst. Steckt dahinter vielleicht auch eine Angst, als unwissenschaftlich betrachtet und mit einer Postwachstumsberichterstattung in eine linkspolitische Ecke gestellt zu werden?
Natürlich gliedert sich so eine Berichterstattung immer ein in das politische Spektrum. Und ja, wir haben, glaube ich, zum Teil Scheuklappen. Also da wird das eine Thema mit einer linken Politik und das andere Thema mit einer rechten Politik identifiziert. Das wird natürlich auch von der Politik so geframed sozusagen und wird natürlich dann auch dankbar aufgenommen, weil es natürlich um unterscheidbare Positionen geht. Wenn wir jetzt über alle Parteien hinweg über Postwachstumsgesellschaft debattieren, wie es in der Enquete-Kommission ja gemacht wurde, dann hat man das Gefühl, okay, was sind jetzt eigentlich dann die Positionen, wen soll ich noch wählen? Und wir kennen ja alle die Dynamiken, die da entstehen. Da werden bestimmte Perspektiven werden mit einem bestimmten Label links-rechts geframed und dann soll das dann plötzlich wählbar sein. So funktioniert unsere öffentliche Kommunikation. Also das heißt, schnelle Dynamik, das hat Erfolg, was auf Twitter gepostet werden kann. Die komplizierten Dinge haben es da sehr viel schwerer, leider.
Politische Maßnahmen und auch Berichterstattung zum Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise wurde ja lange Zeit eher in eine Nischenecke gestellt, auch mit dem Argument, es sei zu komplex. Das haben Sie eben bereits angesprochen und wiederholt dieses Argument. Jetzt gehen Hunderttausende für dieses Thema, für eine veränderte Politik auf die Straße, Fridays for Future, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Hat man da vielleicht auch die Leserschaft, die Hörerschaft ganz lange ein Stück weit unterschätzt?
Ach, ich weiß nicht, wie das mit dem Unterschätzen ist. Da steht ja jeweils immer eine Logik dahinter. Ich habe mit dem Redakteur von einer großen deutschen Wochenzeitung mal gesprochen. Der hat gesagt, wenn Sie die Klimathematik auf den Titel heben, dann verkauft sich das Blatt halt 10.000 Mal weniger in der Woche. Und natürlich müssen Medien auch ökonomisch verantwortlich agieren. Und wir machen es trotzdem ab und an. Also da steckt auch eine Verantwortung dahinter. Es sind halt Leserinnen und Leser, die bestimmte Sachen lesen, gucken und hören und andere eben nicht. Aber auch, glaube ich, jetzt durch die Bewegung, die entsteht, vor allen Dingen bei den Jugendlichen, wäre zumindest die Hoffnung, dass sich die Erwachsenen für die Komplexität des Themas interessieren, wirklich genau hinlesen und auch die anspruchsvollen Dinge angucken und auch kaufen, sodass die Medien sich trauen können, auch die wichtigen Sachen prominent zu platzieren.
Sagt Alexander Filipowitsch, Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Grand Theft Europe, also der große Raub in Europa, heißt ein journalistisches Spiel, das die Recherchegemeinschaft Korrektiv kürzlich veröffentlicht hat. Spielerisch wird hier vermittelt, wie finanzstarke Unternehmen mit Umsatzsteuertricks jährlich Milliarden Steuergelder abzapfen. Mit Spielen berichten, eine Zukunftssparte im Journalismus. Überspiele berichten, sieht hingegen weniger zukunftsträchtig aus, zumindest im Printbereich. Neue Internetformate wie Let's Play auf YouTube, die besser auf die Wünsche der Gamer von heute eingestellt sind, laufen Computerspielezeitschriften bereits seit längerem den Rang ab. Betroffen ist nun auch ein Traditionsblatt, das passend zur Computerspielemesse Gamescom diese Woche seine letzte Ausgabe präsentiert. Nach 20 Jahren. Michael Voregger berichtet.
Computerbildspiele erscheint im Vorfeld der Gamescom zum letzten Mal. Die verkaufte Auflage des Springer Videospielmagazins ist mit den Jahren drastisch gesunken. 2002 wurden noch gut 736.000 Exemplare verkauft. Anfang dieses Jahres waren es weniger als 28.000. Linda Breitlauch ist Medienwissenschaftlerin und Professorin für Gendesign an der Hochschule Trier.
Ich glaube nicht, dass alle Printmagazine verschwinden werden, natürlich nicht. Aber man muss sich vielleicht einfach mal in der Zielgruppe ein bisschen besser umhören, ob so ein generalistisches Format, was sozusagen einfach nur auf Neuerscheinungen abzielt, ob das überhaupt funktionieren kann oder ob man nicht Spezialhefte beispielsweise macht. Das würde sich ja anbieten, zum Beispiel zu Gamescom. Da kommt, glaube ich, so ein Format immer noch gut an. Ich glaube, dass die Computerbildspiele immer schon für eine sehr, sehr breite Zielgruppe angelegt war, aber eben keine besondere Tiefe in den Reviews und so weiter anbieten konnte.
Wie es mit der Berichterstattung über Computerspiele beim Springer Verlag weitergehen wird, ist noch offen. Der Verlag äußert sich dazu aktuell nicht. In Deutschland gibt es mehr als 34 Millionen Gamerinnen und Gamer. Hierzu gehören auch alle, die gelegentlich Computer- und Videospiele spielen. Die Zielgruppe und der Bedarf an informativen Formaten sind also groß.
Ich glaube, dass sich die Communities deutlich mehr ausdifferenziert haben, als das früher noch der Fall war. Also sprich, dass man sich vor allen Dingen dann in den einschlägigen Foren informiert und sich dort auch austauscht. Und ich glaube, dass die Nachfrage nach Informationen eher deutlich spezieller geworden ist.
In der Vergangenheit konnten die Printmagazine vor allem mit für Spielern interessanten Extras auf den beigelegten CDs und DVDs punkten. Dazu gehörten Demo-Versionen von Spielen, kleine Filme und hilfreiche Programme. Das findet sich heute alles online und die Datenträger spielen keine große Rolle mehr. Unter Computerspielern sind besonders die Let's-Play-Formate auf YouTube beliebt. Das sind Videos, in denen Gamer ihren Bildschirm beim Spielen abfilmen, den Spielverlauf kommentieren und Tipps geben. Zu den bekanntesten Let's-Playern in Deutschland gehört Erik Range, der unter dem Pseudonym Gronkh auf fast 5 Millionen Abonnenten kommt. Die YouTuber werden von den Entwicklern der Spiele inzwischen wie klassische Journalisten zu den Vorstellungen neuer Titel eingeladen.
Und damit herzlich willkommen bei einer kleinen Preview zu Borderlands 3 hier auf dem Channel. Der Onkel Jo war wieder unterwegs. In Los Angeles war er diesmal auf dem Preview-Event.
Aktuelle Spiele haben besonders viele Zuschauer. Die Spieler können sich in den Videos ein genaues Bild von der Veröffentlichung machen, bevor sie sich für den Kauf entscheiden.
Willkommen zu einem neuen Nazi-vernichtenden Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Story von Wolfenstein Youngblood. Diesmal 100% uncut in der internationalen Nazi-vernichtenden super krass kranken Version.
Die Rezension zu dem Spiel Wolfenstein Youngblood kommt aktuell auf 87.000 Aufrufe bei YouTube. Es muss aber nicht immer das bewegte Bild sein. André Peschke ist seit 20 Jahren Fachjournalist für Computerspiele. Seit 2016 macht er mit einem Kollegen einen Spiele-Podcast.
Zum Grunde genommen ein Spielemagazin zum Hören. Also so ein bisschen das, was wir vorher schon gemacht haben, nämlich Hintergrundberichterstattung über Computerspiele für Leute, die sich mit dem Hobby sehr intensiv auseinandersetzen möchten. Nur komplett als Podcast, also als Audioinhalte, die man runterladen und dann anhören kann.
Das Format beinhaltet Rezensionen, Reportagen, Kolumnen, Interviews und Retro-Themen.
Wir haben eine andere Formatreihe, da geht es konkret darum, wie werden denn zum Beispiel Sex und Romantik in Computerspielen dargestellt, aber auch das auf einer sehr sachlichen Ebene. Wir haben eine Mitarbeiterin, die Nina Kiel, die selber geforscht hat in diese Richtung, das dann aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive für uns analysiert.
Die Printmagazine werden wohl nicht vollständig verschwinden. Viele Experten der Gaming-Branche sehen die Zukunft in hochwertig produzierten Magazinen mit vielen Hintergrundinformationen. Diese könnten dann allerdings auch deutlich über den aktuellen Preisen von bis zu 8 Euro liegen. Derzeit befinden sich die Verlage in einer Übergangsphase. Viele Printmagazine sind nicht übrig geblieben. Wer noch über ausreichend Abonnenten und Käufer verfügt, wartet ab. Die Zukunft des Journalismus über Computerspiele und digitale Unterhaltung liegt aber eindeutig im Internet.
Nach 20 Jahren erscheint die letzte Ausgabe der Computerbildspiele, passend zur Gamescom, die ab Mittwoch ihre Tore für Besuchende öffnet in Köln. Michael Voregger berichtete, dass die Printbranche sich umstellen muss. Mittlerweile keine Neuigkeit mehr, ist für die jüngere Generation schon Usus. Digitales und Print zusammendenken, für diesen Zeitschriftenverlags-Azubi eine Selbstverständlichkeit.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ich bin Santos Leiber-Crespo und mache eine Ausbildung bei einem Zeitschriftenverlag. Das ist das Stadtmagazin der Stadt Hamburg im ersten Lehrjahr.
Was läuft gut in den Medien?
Es laufen die On-Demand-Sachen sehr gut in den Medien. Spotify, Netflix, Amazon Prime. Es richtet sich nicht nur Musik aus, es richtet sich auch Film nach On-Demand aus. Es richten sich jetzt auch Hörbücher nach On-Demand aus. Ich denke, das wird auch noch weitergehen und the sky is the limit. Und wir können da noch einiges erwarten.
Was läuft schlecht in den Medien?
Alte Medien laufen nicht mehr so gut wie Print. Ich denke nicht, dass sie aussterben werden, aber das wird noch sehr viel weiter nach unten gehen. Ich denke, es ist einfach unbequem, noch eine Zeitschrift zu kaufen. Digital ist es einfach viel einfacher. Man hat auch sehr viel mehr Auswahl als nur eine Zeitschrift, auf die man sich da vielleicht fokussiert.
Und bei Ihnen?
Ich nutze auch sehr viel On-Demand, Spotify, Netflix. Das sind alles, finde ich, super Sachen. Ich finde es leider nicht so gut, dass es jetzt so viel On-Demand dann in der Filmrichtung gibt, wenn Disney jetzt auch noch mit einsteigt und Netflix und Amazon die guten Sachen weggekauft werden oder sie nicht mehr die Lizenz dafür bekommen. Das geht bei mir.
Politisch motivierte Morde und Gewaltandrohungen gegen Journalistinnen und Journalisten, vor allem durch Rechtsextreme. Auch in Deutschland, wo Regierungspräsidenten aus mutmaßlich politischen Motiven ermordet und Journalisten auf sogenannte Feindeslisten gesetzt werden, ist das mittlerweile ein akutes Problem. Aber nicht nur hier. In Großbritannien wurde Samstagnacht ein Guardian-Journalist überfallen und zusammengeschlagen. Sein Name ist Owen Jones und er gilt als eine der linken Stimmen Großbritanniens. Friedbert Meurer aus London.
Der Angriff erfolgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Owen Jones feierte seinen Geburtstag mit Freunden in einem Pub in Islington, einem Stadtteil in Nord-London. Gegen 2 Uhr nachts verließ Owen mit mehreren Freunden das Lokal. Sofort sah eine Gruppe von Männern auf ihn zugestürmt.
A group of men charged. It was very premeditated, very targeted with military precision.
Sie gingen gezielt und vorsätzlich direkt auf mich zu, geradezu mit militärischer Präzision. Sie traten mir in den Rücken, ich fiel auf den Boden. Sie traten dann gegen mich oder versuchten es. Meine Freunde verteidigten mich. 3 erhielten Schläge gegen den Kopf. Dann hauten die Täter ab.
As a consequence. And then they scalped off.
Jones kam mit leichten Verletzungen davon. Der prominente Kolumnist des Guardian berichtet, er sei schon mehrfach von Rechtsradikalen bedroht worden. Jones ist homosexuell, engagiert sich in antifaschistischen und sozialistischen Gruppen, redet auf Kundgebungen. Anfang des Jahres sei er in Westminster von Leuten bedroht und angepöbelt worden, die dem Gründer der English Defence League, Tommy Robinson, nahestehen. Auch andere Journalisten wurden vor dem Parlament beleidigt und verbal attackiert, während sie berichteten. Darunter der dunkelhäutige damalige Chefreporter von Sky News, Faisal Islam. Aber Journalisten werden in Großbritannien auch von links unter Druck gesetzt. Die prominente BBC-Fernsehjournalistin Laura Künsberg konnte bei einem Labour-Parteitag nur unter Personenschutz arbeiten. Künsberg wurde damals von radikalen Sympathisanten des Labour-Chefs Jeremy Corbyn vorgeworfen, sie würde unfair über den Labour-Vorsitzenden berichten.
Aus London war das unser Korrespondent Friedbert Meurer. Gewalt gegen Journalisten. Was in Europa so langsam zu einer Art traurigen Gewohnheit wird, hat in Mexiko ein neues Höchstmaß erreicht. Zuletzt starben 3 Reporter in einer Woche. Und seit Januar verloren bereits 9 mexikanische Journalisten ihr Leben. Mexiko gehört laut Reporter ohne Grenzen zu einem der gefährlichsten Länder für Medienschaffende überhaupt. Die Verstrickung von Politik und organisiertem Verbrechen mache es lebensgefährlich, über sensible Themen wie Korruption oder Drogen- und Menschenhandel zu berichten. Der neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte bei seinem Amtsantritt vor 8 Monaten eigentlich einen besseren Schutz zugesagt. Davon ist nun aber nichts mehr zu hören. Anne Demmer aus Mexiko.
Rogelio Barragán de Guerrero.
Presente.
Edgar Nava de Guerrero.
Im ganzen Land protestierten Journalisten, nachdem in nur einer Woche 3 ihrer Kollegen getötet wurden. Jorge Ruiz, Edgar Navas, Rogelio Barragán. Die Gewalt gegen Journalisten setzt sich auch unter dem neuen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador fort, erklärt Julio Colín von Artículo 19. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich für die Pressefreiheit in Mexiko ein.
Desde el año 2000.
Seit dem Jahr 2000 wurden in Mexiko 130 Journalisten getötet. In diesem Jahr sind es bereits 9.
9 Assassinatos.
Genauso viele wie im gesamten letzten Jahr. Wer über die Verstrickung von Politik und organisiertem Verbrechen berichtet, über sensible Themen wie Korruption oder Drogen und Menschenhandel, riskiert sein Leben, schreibt Reporter ohne Grenzen. Mexiko gehöre weltweit zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. Und der mexikanische Präsident unternehme nicht ausreichend gegen die Gewalt, kritisiert Julio Colín. Einerseits gibt es natürlich Schutzprogramme, die sich um die Familie, um die Freunde kümmern, so wie es auch zivilgesellschaftliche Akteure tun. Auf der anderen Seite herrscht großes Schweigen seitens der Regierung. Die Reaktion auf die 3 Journalistenmorde war minimal. Der Präsident hat keine große Erklärung abgegeben.
El presidente pues no hizo grandes declaraciones sobre el tema.
Der Journalist Jesus Medina sieht das ähnlich. Der mexikanische Präsident diskreditiere die Arbeit der Journalisten. Er äußere sich öffentlich negativ über Reporter, wenn ihm die Berichterstattung missfalle.
Nos ha llamado Mafia.
Der Präsident hat uns als Mafia beschimpft. Er sagte letztens, dass wir uns gut benehmen sollen, statt zu sagen, macht eure Arbeit vernünftig. Damit schwächt er uns zusätzlich. Das ist, als würde dir jemand die Pistole an den Kopf halten. Es fehlt nur noch eine Nachricht auf einer Leiche eines Journalisten mit dieser Botschaft, benehmt euch. Doch der Präsident Andrés Manuel López Obrador weist jegliche Kritik von sich. Auf einer Pressekonferenz erklärte er im April,
creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes.
Sie sind nicht nur gute Journalisten, sondern sie sind auch vernünftig. Sie wissen, was passiert, wenn sie es übertreiben. Ich bin es nicht, der sie kritisiert. Es sind die Menschen hier im Land selbst.
Es con los ciudadanos.
Der Journalist Jesus Medina fühlt sich im Stich gelassen. Die Attacken gegen Medienschaffende blieben in rund 99% der Fälle ungesühnt. Ihm selbst wurde mehrfach gedroht, zuletzt im April. Die Botschaft war kurz, aber deutlich. Ich würde mir wünschen, du wärst schon tot. Er wurde verfolgt, weil er Korruptionsskandale auf lokaler Ebene aufgedeckt hat, erzählt er. Er arbeitete für ein Community-Radio im Bundesstaat Morelos. Von einem Tag auf den anderen musste er nach Mexiko-Stadt flüchten. Jetzt ist er Teil eines staatlichen Schutzprogramms. Ihm wurde eine Wohnung in Mexiko-Stadt gestellt. Es gibt Überwachungskameras und er hat einen Alarmknopf erhalten, den er regelmäßig testet. Aber im Notfall käme die Hilfe zu spät. Ich habe Angst, dass meinen Kindern oder meiner Frau etwas zustoßen könnte. Wir können nicht einfach so raus. Meine Kinder sind quasi eingesperrt. Sie kommen von der Schule und müssen dann zu Hause bleiben.
De la escuela a la casa, de la casa a la escuela.
Jesús Medina hat mit 20 weiteren vertriebenen Journalisten einen Verein gegründet, um Kollegen, die sich in der gleichen Situation befinden, zu unterstützen. Der Journalist aus Morelos will in Zukunft von Mexiko-Stadt aus seine Radiosendungen produzieren, weil es dort sicherer ist. Trotzdem will er zurück nach Morelos, um weiter zu recherchieren, allerdings in Begleitung der Polizei oder auch der Nationalgarde, obwohl er auch ihnen nicht traut. Wenn ich im Rahmen des Schutzprogramms von der Polizei begleitet werde und mir dann was passiert, dann ist das eine heikle Angelegenheit. Aber am Ende riskieren wir als Journalisten in Mexiko immer unser Leben, weil wir einfach unsere Arbeit machen.
Die Gewalt gegen mexikanische Journalisten eskaliert. Anne Demmer berichtete aus Mexiko.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Uta Elz, ich bin Redakteurin bei der Harzer Volksstimme in Wernigerode und unsere morgige Schlagzeile lautet jeden Tag ein Friday for Future. Unter dieser Überschrift stellen wir einen Papa und seinen 6-jährigen Sohn vor, die bei Fahrradtouren immer eine Mülltüte dabei haben und den Müll, der hier im Harz an vielen Stellen leider Gottes zu finden ist, aufsammeln, mitnehmen und entsorgen. Da finden sie dann eine ganze Menge und man ist dann doch erstaunt, wie viel die Leute, die Wanderer, wer auch immer da den Weg passiert, wegschmeißen. Und sie sehen das alles unter dem Motto, jeden Tag ein Friday for Future.
Und am Ende unserer Sendung noch ein kleiner Rausschmeißer. Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles, damals im Bundestag.
Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt.
Dieses Pippi-Langstrumpf-Motto hat nicht nur Andrea Nahles populär besungen, nein, es scheint auch das neue Motto einiger Journalisten zu sein. Nach zugespitzten Schlagzeilen im Fall von SPD-Juso-Chef Kevin Kühnert und CDU-Politiker Carsten Linnemann mussten nun Annegret Kramp-Karrenbauer herhalten. Wäre es nicht schön und auflagenträchtig, wenn man mit brisanten Schlagzeilen zu einem Parteiausschlussverfahren von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen titeln könnte? Ärmel hochgekrempelt und selbstgemacht. Ob sie über einen Parteiausschluss des mit rechtskonservativen Sprüchen auffallenden CDUlers nachdenke, wurde Kramp-Karrenbauer gefragt. Die Antwort, Zitat, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Und dann weiter, der Versuch, eine gänzlich andere Partei zu schaffen, stößt auf meinen allerhärtesten Widerstand. Gut, in der Antwort war Distanzierung zu spüren, aber leider kam das Wort Parteiausschluss nicht vor. Macht aber nichts, immerhin hat sie ja, veranlasst durch die Frage, über das Thema Parteiausschluss nachgedacht. Da liegt das Wording auf der Hand. Annegret Kramp-Karrenbauer erwägt Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen. Annegret Kramp-Karrenbauer bringt Parteiausschluss von Maaßen ins Spiel. Zack, die Schlagzeilen sind gemacht. Manchmal kann Journalismus so einfach sein. Und damit endet Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann passend zum Thema weiter mit dem Thema Autofiktion. Dann gleich am Mikrofon für Sie, Miriam C. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres oder in unserer DLF-Audiothek. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.